Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
BR Schlager, das Showbühne-Interview heute mit einer Frau, die auf ihrer Homepage einen Satz stehen hat, der einen gleich ins Auge springt. Ich bin eine echte Berlinerin, sozusagen. Wie viel Berlinerin in ihr drinsteckt, das wird sie uns jetzt gleich selbst verraten. Herzlich willkommen, Bettina Meeske.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ich bin eine Berlinerin, eine echte Berlinerin steht drauf. Wie viel Berlin steckt denn in Ihnen?
Ja, ich glaube, ich bin in der vierten Generation Berlinerin. Meine Urgroßeltern waren schon in Berlin. Ich bin aufgewachsen in Berlin zur Schule gegangen. Bin allerdings nach Wien zur Ausbildung sozusagen nach Österreich gegangen. Aber natürlich, man ist und bleibt Berliner, wenn man in Berlin geboren ist. Auf der ganzen Welt ist man immer eine Berlinerin.
Wir sitzen aber nicht in Berlin. Dieses Showbühne-Interview führen wir gerade hier im Foyer vom Stadttheater in Fürth. Sitzen auf einem roten Samtsofa, sehr gemütlich. Das Stadttheater in Fürth spielt ja in Ihrer Karriere inzwischen auch schon eine größere Rolle in den letzten Jahren im Plural.
Ich bin immer wieder sehr gerne hier. Es ist eins meiner liebsten Theater, weil es natürlich hier in der Vergangenheit und auch aktuell jetzt gerade wieder sehr schöne Projekte gegeben hat und gibt. Thilo Wolf hat mit Ewald Ahrens ja mehrere Musicals hier zur Uraufführung gebracht und in zwei dieser Musicals hat er ganz wunderbare Rollen für mich geschrieben. Die erste Produktion, die wir gemacht haben, war das Musical Der Tunnel. Und einige Jahre später, jetzt nochmal noch vor Corona, haben wir The Magic Door auf Swing Street gemacht, ein Swing-Musical. Und in beiden habe ich sehr schöne Rollen gehabt. In Tunnel, die böse Wolf, eine Adaption aus dem Roman, die von einer männlichen Rolle im Roman in eine Frauenrolle gewandelt wurde. Und in Swing Street gibt es eine magische Tür, die durch die Zeit führt. Und ich darf diese Tür hüten als Doris Porter.
Für die Rolle im Tunnel haben Sie ja damals sogar den Deutschen Musicalpreis bekommen.
Ich habe den Deutschen Musical Theaterpreis bekommen für die beste Nebenrolle, für die beste Interpretation einer Nebenrolle, ja.
Swing Street war hier in Fürth genau wirklich für mich das erste Stück nach dem Corona-Drama wieder, wo ich zum ersten Mal wieder Live-Theater erleben durfte. Sie haben eine Türwächterin gespielt. Können Sie vielleicht kurz ein bisschen diese Rolle näher beschreiben?
Also im Stück ist es wichtig, dass sozusagen beide Zeitebenen funktionieren. Es gibt das New York der Gegenwart und es gibt das New York der 30er Jahre. Und der magische Ort, wo man durch beide Zeiten gehen kann, ist die Tür in einem Plattenladen. Und ich bin eine Plattenhändlerin, die aber eigentlich sozusagen die magische Tür bewacht. Das ist so eine New Yorker Persönlichkeit. Ich dachte mal, es gibt eine ganze Menge Parallelen zu Berliner Persönlichkeiten. so eine taffe, roughe, die dann aber sozusagen für das Schicksal der Hauptdarsteller in der Handlung dann eine wohlmeinende Hand führt.
Das Ganze wurde hier in Fürth uraufgeführt und es hat jetzt eine Fortsetzung gegeben in einem anderen Theater in Heilbronn. Ist das 1:1 übernommen worden oder haben Sie die Rolle da noch einmal neu erarbeiten müssen?
Also es gab von der Produktion, die wir in Fürth gemacht haben, ein Heilbronner Gastspiel. Das war sozusagen eine 1:1 Gastspiel-Variante. Aber das Theater Neustrelitz hat sich die Swing Street auf den Spielplan gesetzt und hat dann mit dem eigenen Ensemble und dem eigenen Orchester in einer vergrößerten Orchesterfassung mit dem großen Orchester sich dann eine Swing Street Premiere in der letzten Spielzeit gegönnt und wir setzen es auch in der nächsten Spielzeit fort. Und da war es möglich, dass zwei Gäste kommen durften. Dazu bin ich geladen worden. Ich darf dort auch die Doris Porter spielen. Es ist aber eine neue Inszenierung, eine eigenständige Inszenierung, allerdings auch von Gaines Hall. Und Thilo ist gekommen, Thilo Wolf, und macht die musikalische Leitung. Das ist aber eine neu orchestrierte Fassung, noch mit Streicher und einer 34-Mann-Besetzung. Hier hat es ja die Big Band gespielt. Und es gibt das ganze Musiktheater-Ensemble, das Stück spielt, mit eben nur zwei Gästen, mir und Niklas Schurz ist mit, der so toll steppen kann, der ist mitgegangen, auch nach Neustrelitz.
Das klingt jetzt sehr verlockend für mich. Also dieses große Orchester allein, wie hat sich da dann der Klang Ihrer Titel verändert?
Also ich war ganz begeistert, weil natürlich noch dieses Element von Streichern und großen Streichergruppen dazugekommen ist. Trotzdem ist es auch da eine kombinierte Fassung. Es gibt sozusagen in dem Orchester auch integriert tolle Jazzmusiker. Und dass dieser spezifische Jazz-Sound, der Swing-Sound auch richtig seinen Raum bekommt. Aber es hat natürlich die Qualität dieses größeren Klangapparats. Und das, da kann man schon sehr schön schwelgen in den tollen Melodien, die Thilo geschrieben hat.
Sie sind als Gast reingekommen, aber als ein Gast, der das Stück kennt und mitentwickelt hat. Hat sich die Rolle da jetzt weiterentwickelt in Neustrelitz oder haben Sie gesagt, ich weiß schon alles, kann schon alles und eigentlich hat es gepasst?
Also ich habe das als eine neue Arbeit betrachtet, weil es ein anderes Bühnenbild gibt und ich natürlich auch eine ganz neue Gruppe von Kollegen hatte, die jetzt diese Rollen spielen. Mhm. Und ich habe das sozusagen auch als eine neue Herangehensweise an diese Rolle betrachtet. Es gibt sicherlich Elemente, die beibehalten sind, weil man natürlich derselbe Mensch ist und vielleicht so klingt oder sich auch so bewegt, wie man das zuvor getan hat. Aber dadurch, dass es eine andere Kollegenschaft ist, finde ich, dass auch was anderes entstanden ist. Insoweit sind die beiden Durissen ein bisschen verschieden.
Wie verschieden sind sie denn? Wie hat sie sich denn verändert?
Also sie sehen zum Beispiel verschieden aus. Wir hatten ja einen anderen Bühnenbildner und Kostümbildner für die Produktion in Neustrelitz und der hatte eine andere Vision. Und da habe ich eine andere Haarfarbe, trage einen Anzug zwischendurch, einen sehr schicken, tollen Anzug, habe etwas andere Kostüme. Und das hat dann schlussendlich die Figur auch, weil ich Kostüme immer sehr wichtig finde, um meinen Charakter zu Ende zu formen. Und da machen diese anderen Kostüme auch eine andere Temperatur und ein bisschen andere Charakterisierung aus. Ich glaube, sie ist ein bisschen kühler, noch ein bisschen kühler in ihrem Anzug als vielleicht in dem großen Feder-Boa-Glam-Kleid in Fürth.
Welche war denn für Sie dann sympathischer?
Ich habe sie beide sehr lieb. Ich würde nicht entscheiden, welche sympathischer ist. Ich glaube, es gibt aus dem Zusammenspiel mit den Kollegen gibt's unterschiedlich charmante oder schwerpunkthafte Szenen, die in beiden Inszenierungen sich ein bisschen von der Temperatur und der Schnelligkeit und von dem, was in der Szene passiert, weil die Chemie eine andere ist mit der Kollegin, dass sich da ein bisschen was anderes ergibt, was er auch inszeniert hat. Also ich finde schon, dass es zwei verschiedene Charakterisierungen dieser Figur sind. Ich habe sie aber beide sehr gern.
Die Musik, die war so ein bisschen sehr swingmäßig. Ist das auch so privat ein bisschen die Musik, die Sie sehr lieben?
Also ich glaube, ich habe einen sehr eklektischen Musikgeschmack. Dazu gehört natürlich sozusagen immer ganz viel auch in die Vergangenheit zu gucken. Ich liebe Jazz, ich liebe alle großen Sängerpersönlichkeiten, aber ich habe auch ein Herz für klassische Musik, für alles, was sozusagen mich inspiriert. Das kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie mich fragen, was ich sozusagen selber mag. Was ich selber möglicherweise schreibe, worüber wir vielleicht auch noch sprechen,
hat sicherlich
vielleicht auch seine Wurzeln viel in Jazz und Soul.
Bettina Meske, eine Musical-Darstellerin, die mir in den letzten Jahren größtenteils in Stadt- und Staatstheaterproduktionen aufgefallen ist. Auch bei Sommerfestspielen mal, Tecklenburg, glaube ich, waren sie mit dabei. Aber Ihr Name ist mir noch nie bei einem En-Suite-Musical begegnet. Woran liegt das?
Ich glaube, dass Sie vielleicht etwas zurückgucken müssen. Ich habe En-Suite am Theater des Westens gespielt, in der Ära, als Helmut Baumann Intendant war. Mhm. Es gab auch eine große En-Suite-Produktion, Marie Antoinette, eine Uraufführung von Silvester Lieber und Michael Kunze, die wir in Bremen gemacht haben. Auch da gehörte ich zur Premierenbesetzung. Also es gibt schon einige En-Suite-Musicals, die ich auch gespielt habe.
Ich hatte vor kurzem mit einem Musical-Darsteller eine Diskussion, da ging es um das Thema Typecasting, der sich da sehr wehrte, in eine bestimmte Rolle immer reingepresst zu werden von seinem Typ, von seinem Charakter her. Wie geht's Ihnen denn so mit diesem Thema? Gibt es einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Charakterrolle, die ganz klassisch ist für Bettina Meske?
Also ich hatte wirklich Glück. Man würde ja denken, dass ich als Charakterdarstellerin eine ganz feste Schublade hätte. Aber dadurch, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird von einer Menge Kreativen, durfte ich sehr, sehr unterschiedliche Sachen schon machen. Also von ganz bösartigen Charakteren bis hin zu jovial komischen, komödiantischen Elementen. Vieles ist natürlich vielleicht ein bisschen auch eine Frage dessen, was man sich musikalisch und sängerisch wünscht, weil es natürlich, ich da ganz unterschiedliche Sachen auch in petto habe. Das ist immer so ein bisschen eine Frage dessen, was das Gegenüber sich wünscht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in eine ganz bestimmte Schublade bewohnen würde dauerhaft. Ich habe das große Glück, dass ich da durchaus ein bisschen in den Schubladen herumspringen darf.
Da müssen die Schubladen zum Glück manchmal groß sein.
Ja, das ist bei großen Rollen ja gar nicht schlecht, oder?
Ja. Sie haben Solo-CDs gemacht und da fällt dann schon mal auf, die sind aber nicht unbedingt im Musical zu verorten, wie das viele und auch manche Musical-Darsteller machen.
Na, ich habe inzwischen mehrere Alben veröffentlicht und das allererste Album mit Tina Meske B-Way war natürlich voller Cover. Da waren auch eine ganze Menge Titel, die aus dem Musical-Bereich waren, drin, aber ich habe für die Sachen neue Formen oder andere Formen und meine ganz eigene Interpretation gefunden. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mit vielen tollen Komponisten und inspirierenden Songwritern zusammengearbeitet habe und die mich sehr bestärkt haben, doch auch selber zu schreiben, weil die von meiner Musikalität und von meinen Möglichkeiten so überzeugt waren. Und dann hat sich das ergeben, dass ich eben angefangen habe, selber Sachen zu schreiben und dann auch zu veröffentlichen.
Ich finde es sehr mutig, Sie haben das Ganze auch auf einem eigenen Plattenlabel veröffentlicht.
Ja, es gibt BM Records, kurz BMR.
War das eine Entscheidung, um unabhängiger zu sein, weil es heute doch recht schwierig ist?
Also in der ursprünglichen Variante war es eigentlich nur so, dass ein lieber Kollege, Rainer Bielfeld, der gerade seinen 60. Geburtstag groß mit einem Konzert gefeiert hat, wo ich auch da war, der hat mir damals irgendwie einfach so ein bisschen unter die Arme gegriffen und gesagt, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt. Und weil ich eigentlich ein relativ selbstständiger Mensch bin, erschien es mir richtig, das selber zu machen und anzugehen. Es hatte nicht mal den Grund, dass ich nach einer anderen Lösung gesucht hätte. Ich habe einfach angefangen aufzunehmen und sagte, ich will eine Platte machen. Und dann war das naheliegend, wenn man dann die Musiker über die GVL beteiligen will, dann muss man das real veröffentlichen. Und diesen Weg wollte ich beschreiten und dann ging es nur über den Weg, dann ein Label zu gründen, was ich gemacht habe.
Die ja, aktuelle CD kann man jetzt sagen, die letzte CD, die jetzt rausgekommen ist, das war Anfang dieses Jahres. Paradise is now. Jetzt ist es Zeit für das Paradies. Was ist das für eine CD?
Eine Zusammenstellung von Songs, die ich mit ganz, ganz tollen Musikern zusammen aufgenommen habe. Man muss dazu sagen, dass das Album schon vor Corona fertig gewesen ist. Und dass ich dann aber in der Corona-Zeit zögerte, eine Veröffentlichung zu machen, weil man dann vielleicht kein Konzert hätte machen können. Für das Album habe ich auch mit sehr, sehr tollen Mentoren und Freunden zusammengearbeitet, die auch schon ältere Semester waren. Und leider sind dann in der Corona-Zeit zwei von meinen ganz tollen, wichtigen Mentoren verstorben, der Peter Schirmann und der Ack van Rooyen. Und da habe ich dann auch lange mit mir gerungen, wie ich das dann überhaupt in die Welt bringen soll. In der Corona-Zeit hat es für mich dann keinen so großen Sinn gemacht. Aber das Album vereinte ganz vieles wunderschönes Positives, was aus der Arbeit, die nach der letzten Veröffentlichung quasi begann, weil ich mit der letzten Veröffentlichung, mit dem Made in Berlin-Album, tolle Kontakte knüpfen konnte, sehr, sehr viele tolle Musiker kennengelernt habe und einfach so meinem Herzen gefolgt habe, auch Leute angeschrieben haben, gesagt, ich würde was Neues schreiben. So war das mit Ack, könnten Sie sich vorstellen, was für mich aufzunehmen? Und ich habe da Kontakt gesucht und die waren dann alle immer so wohlmeinend und so auch so ehrlich begeistert, dass das dann zu den Aufnahmen für Paradise Is Now führte, für die Zusammenstellung von diesen Songs. Und dann zögerte ich eben angesichts der Corona-Krise und den Verlusten, die passiert sind, wie man damit dann weitermacht. Habe dann aber im Dezember 23 entschlossen, ich will das Album veröffentlichen und habe das dann auch gemacht.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie heute die Titel dann hören, mit Leuten aufgenommen, die nicht mehr da sind?
Die Freude überwiegt. Es ist auch viel Erinnerung natürlich an diese mir besonders lieben Menschen. Aber weil ich mir sicher bin, dass, die haben das ja alle gehört und auch abgenommen und so natürlich. Und weil sie so durchweg begeistert waren, war mir klar, dass es auf jeden Fall gehört werden sollte, weil es das Ergebnis von so einer schönen Zusammenarbeit ist. Und das hat mich dann bewegt, das eben zu machen. Und ich höre das trotzdem immer noch mit großer Freude, wenn man überhaupt seine eigenen Platten hört, macht man eigentlich nicht unbedingt oft.
Warum nicht?
Ja, jetzt zum Beispiel für die Vorbereitung für das Konzert heute habe ich natürlich wieder ein paar Sachen angehört. Und ich freue mich immer, wenn ich schöne Komplimente bekomme, wenn Leute das Album gehört haben und sagen, ich finde es so toll und großartig. Es gab auch ein paar sehr schöne Kritiken. Insoweit bin ich darüber froh. Ich glaube, das ist richtig, dass es da ist und es ist richtig, dass es gehört wird. Und ich bin gespannt, welche Reise das Album auch wieder macht. Das andere Album hat ja auch eine Reise mich machen lassen und auch die veröffentlichten Songs jetzt werden wieder eine künstlerische Reise bedeuten, von der ich jetzt nicht weiß, wohin sie geht. Ich bin gespannt.
14 Titel sind auf dieser CD vorhanden. Ich weiß, es ist für Künstler immer schwer, wenn man die Frage nach einem Lieblingstitel stellt, weil grundsätzlich sind alle gut, sonst wären sie ja nicht drauf, oder?
Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil sie sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge vielleicht beim Hören mit einem passieren. Ist gar nicht so leicht. Da müsste ich mir jetzt mal einen Moment nehmen.
Ja.
Ich könnte vielleicht ein kleines Ranking machen, warum mir was wichtig ist.
Die Top 3?
Also Bettina Meske hat irgendwie natürlich die große Chance gehabt, mit der Thilo Wolf Big Band aufzunehmen. Und mit einer Big Band aufzunehmen, eigene Titel, die Thilo arrangiert hat, das ist schon was Besonderes. Da sind also 3 Titel drauf, die mit Musikern von Thilo Wolf gemacht sind. You and I und I Love You sind tolle Titel. Ein ganz kleiner, ganz, ganz schöner Titel ist die Titel Nummer 7. Der heißt I Never Told You. Da hat der Peter Schirmann, der lange als Arranger für Udo Jungs gearbeitet hat, inzwischen leider auch ist Peter verstorben, hat Mundharmonika gespielt. Das Ukulele ist ein ganz kleiner Titel, den ich aber sehr mag. Wir sind eigentlich schon bei der Top 3.
Um was geht's in dem Lied?
Das ist eine Liebeserklärung. I never told you how much I love you. I never told you how much I care. Aber es geht dann darum, dass es zum Schluss trotzdem, ich werde das tun, ich werde dir das noch sagen. Ganz kleines Lied, aber was ich sehr mag. Mhm. Natürlich, ich war sehr stolz und froh. Ich habe ja auch ganz tolle Freunde und singende Freunde. Und meine Freundin Joanna Zimmer ist gekommen und wir haben ein Duett aufgenommen. Moving Mountains, eine große poppige Ballade, so als Duett. Das war sehr schön, dass sie gekommen ist.
Musikalisch Berge versetzen.
Ja, absolut. Moving Mountains.
Ich merke schon, wie ich gerade sagte, alle 14 Songs sind natürlich hörenswert.
Nehmen Sie sich die Zeit, es ist nur eine Stunde.
Es ist die dritte CD.
Ja, ich habe noch eine Single zwischendurch.
Wie sehr hat sich die Musik von Ihnen denn da verändert? Oder ist das immer der gleiche Sound von Bettina Meske?
Ich glaube, es ist nicht der gleiche Sound. Ich habe natürlich einen festen Stamm von Musikern, mit denen ich arbeite. Aber das wurde ergänzt durch natürlich so einen tollen Klangkörper wie die Thilo Wolf Big Band. Und die Zusammenarbeit mit den Musikern ist schon über Jahre, die das durch die beteiligten Leute sich natürlich eine gewisse Kontinuität des Sounds ergibt. Ich glaube, dass ich hoffentlich durch die Jahre mehr zu erzählen habe, künstlerisch. Sängerisch, glaube ich, erkennt man mich immer wieder, weil ich vielleicht doch einen sehr originären Klang habe und man mich eben erkennt. Ich glaube, dass ich mich musikalisch vielleicht verbreitere und noch mehr Mut zu anderen Formaten und Genres habe. Ich glaube, ich will auf jeden Fall neugierig bleiben. Und mir geht es immer um die musikalische Begegnung mit jemandem. Das finde ich interessant, das, was man dann gemeinsam erzählen kann.
Bettina Meske, Musical-Darstellerin, mit Solo-CDs vertreten. Und ein dritter Punkt in ihrem Leben ist die Deutsche Musical-Akademie. Über die wollen wir natürlich heute auch reden. Welche Funktion haben Sie da?
Aktuell bin ich eines der 7 Mitglieder des Vorstands der Deutschen Musical-Akademie.
Für alle, die von der Deutschen Musical-Akademie noch nie gehört haben, was machen Sie?
Also die Akademie hat sich gegründet 2013, ich bin auch eins der ursprünglich mal 19 Gründungsmitgliedern, als den zentralen Gedanken einer Akademie sozusagen für das Genre übergreifend eine Ansprechstelle zu sein, ein Netzwerk zu gründen, für die Anerkennung von Musical als quasi vierter Sparte sich zu engagieren und allen sozusagen sowohl im Business selber als auch den Theatern gegenüber und der Gesellschaft gegenüber eine Ansprechstelle zu sein für die Belange, die das Musical auszeichnet.
Die Deutsche Musical Akademie verleiht jedes Jahr den Deutschen Musical Theaterpreis. Wir haben gehört, Sie haben ihn auch schon einmal bekommen. den gibt es jetzt seit einigen Jahren. Wie nehmen Sie eigentlich so den Stellenwert dieses Preises in der Branche wahr?
Also ich bin da sicherlich als Vorstandsmitglied natürlich davon überzeugt, dass dieser Preis ein ungeheurer Zugewinn für die Anerkennung des Genres ist, weil es die Möglichkeit gibt, die künstlerischen Leistungen, die in allen Bereichen im Musical stattfinden, auch mit einer Anerkennung auszuzeichnen. Deswegen glaube ich, dass der Preis für das Genre für die deutschsprachigen Länder von großer Bedeutung ist. Auch ein Schlaglicht immer wieder in der Berichterstattung, in den Möglichkeiten auch auf das Musical und seine Möglichkeiten, auf die Zuschauerzahlen, auf den Einfluss des Genres auch wirtschaftlich. Ich glaube, der DMTP ist eine Erfolgsgeschichte und schreibt sich hoffentlich in vielen Kapiteln weiter.
Wir haben, als wir jetzt hier zum Interview hergelaufen sind, auch schon uns ein bisschen unterhalten, so über diesen Stellenwert des Musicals. Wie nehmen Sie den eigentlich wahr in Deutschland? Es gibt ja gerade von Kulturseite immer ein bisschen so Naserümpfen. Musical ist kommerziell und das ist keine große Kultur. Wie nehmen Sie das wahr? Kennen Sie auch diese Vorbehalte?
Also die Vorbehalte sind mir natürlich bekannt. Ich versuche natürlich konsequent immer ein künstlerisches Leben dagegen zu führen, nämlich indem man einfach künstlerisch so integer ist und das alles, was man kann, in diesem Genre unterbringt, weil um Musical wirklich toll machen zu können, braucht es Kollegen, die wirklich ihr Handwerk in allen Sparten können, die sehr gut singen können, die wirklich toll spielen können, die sich gut bewegen können. Und das sind alles Leistungen, die dieses Genre auszeichnen. Neben der Tatsache, dass es die zuschauerreichste Sparte ist, wenn man alle Zuschauerzahlen zusammenrechnet, ist Musical und das in Verbindung mit dem Entertainment ein enormer Markt, hat enorme Zuschauerzahlen und hat auch enorme Qualität in den erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen, mit den erfolgreichen Regisseuren. Das ist etwas, was nicht für mich nicht debattierbar ist. Es ist ein echter Wert in der Zeit, ein Qualitätssignal. Deshalb finde ich die Diskussion, ich versuche sie gerne immer zu umgehen und einfach nur klarzustellen, welchen Wucht das innerhalb der deutschen Theaterlandschaft darstellt und dass das nur geht, wenn das richtig gute Leute machen und tun und dass sie das erfolgreich seit vielen Jahrzehnten machen.
Ich bin ja jetzt auch in dieser Branche seit bald 25 Jahren unterwegs. Ich stelle immer ein bisschen so einen kleinen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich fest. Also in Österreich habe ich oft immer auch das Gefühl, da hat das Musical einen viel höheren Stellenwert, wird auch in den Theatern mehr geschätzt und man, ja, wie soll ich sagen, man legt auch mehr Wert auf die Darsteller. Die kennt man auch auf den Straßen. Da gibt es den Begriff der Musical Stars, die im Fernsehen in Talkshows vorkommen, die in ja irgendwelchen Castingshows auch mitmachen dann als Juroren. In Deutschland kommt das fast gar nicht vor.
Ich glaube, das ist einen spezifischen Unterschied in der Art und Weise, wie Künstler generell verehrt werden zwischen beiden Ländern gibt. Die Österreicher lieben ihre Künstler, ganz unabhängig vom Genre, haben sie einen großen Bezug und schätzen ihre ganzen Künstler sehr. Ich habe in Deutschland das Gefühl, das Land ist so viel größer natürlich irgendwie und eine so viel größere Anzahl von Theatern und Möglichkeiten, sich mit Musical zu beschäftigen, dass das größere Land hat dann möglicherweise auch nicht so einen spezifischen Bezug wie das kleinere Land. Ich finde das total schade, weil es natürlich toll ist, wenn man so eine Anerkennung bekommt. Das würde ich mir sehr für Deutschland wünschen, dass es diesen innigen Bezug zu den Künstlern gibt. Aber ein bisschen empfinde ich es als generellen Unterschied. Ich wüsste aber jetzt nicht, was man tun könnte, um die Deutschen noch mehr dazu zu verleiten, ihre Stars noch lieber zu haben.
Wo geht das Musical aktuell denn hin? Wie ist so die Entwicklung? Das Musical steht ja nie still.
Ich glaube, dass sozusagen, also ich kann nur über die deutschsprachigen Länder so ein bisschen sprechen, auch nicht über alles, weil ich zwar aktive Kollegin bin, aber in den letzten Jahren gar nicht so unendlich viel gereist bin und vieles gesehen habe. Ich glaube aber, dass es sozusagen verschiedene Strukturen gibt weiterhin. Es wird die großen kommerziellen Produktionen geben, die mit vielstelligen Millionenbeträgen sehr, sehr aufwendige Musical-Erlebnisse den Zuschauern für sehr hohes Eintrittsgeld ermöglichen. Und es wird, glaube ich, auch weiterhin, das ist zumindest auch das Bemühen der Akademie, die vierte Sparte an den Staats- und Staatstheatern hoffentlich vermehrt geben, mit den Kolleginnen und Kollegen, die speziell das Genre wirklich auch leisten können, die dann vielleicht hoffentlich an Theatern vermehrt auch fest sein können, um dem Musical auch dort den Stellenwert zu dauerhaft zu geben, den es rein vom Interesse des Publikums und von den Möglichkeiten vielleicht haben kann. Ich glaube, da ist die Entwicklung nicht zu Ende. Es gibt weiterhin neue Stoffe. Es gibt hoffentlich auch noch vermehrt in Deutschland komponierte und geschriebene Werke, die sich vielleicht ein bisschen auf die deutsche Lebensrealität auch beziehen und nicht alles eskapistisch ist. Also ich bin guter Dinge, dass es sowohl an der großen kommerziellen Front weitergeht, neue große Stücke geben wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich und hoffe, dass sich auch die Struktur, die in den Staats- und Staatstheatern wächst, sich eben auch noch stärker etablieren kann und hoffentlich im Sinne dieser vierten Sparte.
Und ganz sicher mit Bettina Meske, die wir heute hier im Showbühne-Interview kennenlernen durften, als Musical-Darstellerin, Solo-CD-Interpretin und als Mitglied der Deutschen Musical-Akademie. Wo geht's demnächst hin? Was sind so die nächsten Pläne?
Also jetzt sind wir ja gerade noch in Fürth und haben ganz tolle Konzerte mit der Thilo Wolff Big Band. Danach kehre ich nach Berlin zurück, weil wir mit den Proben begonnen haben für ein Stück in Berlin. Berlin Nonstop, eine neue Kreation, die Thomas Zaufke mit Thomas Hermanns geschrieben hat. Ein Stück, was wir in New York geworkshopt haben, aber jetzt einen Run in Berlin machen, einen kleinen Run im Pfefferberg-Theater. Da haben wir Mitte Juli Premiere. Ist dann ein Berlin-Stück, ein bisschen eine Reminiszenz oder eine Adaption des On-the-Town-Themas. Da kommen drei Matrosen/Touristen für 48 Stunden nach Berlin, ins Berlin der 2010er und suchen nach allem, was Berlin toll und großartig und berühmt macht.
Also nicht nach den Frauen wie bei On the Town?
Nicht wirklich. Da haben wir jetzt angefangen zu proben und werden Mitte Juli am 16. Premiere haben. Wir haben Vorstellung bis Anfang August.
Dann wünsche ich eine gute Zeit. Sicher schön, wenn man zu Hause proben kann. Herzlichen Dank für dieses Showbühnen-Interview heute hier auf BR Schlager, Bettina Meske.
Dankeschön für die Einladung und viel Spaß mit den Musical-Besuchen der Zukunft und vielleicht auch ein bisschen Spaß mit meiner Musik.
Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.